Hallihallo, willkommen zurück zu unseren Berg-News. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin der Markus und diesmal geht es um folgende Themen. Die Athletinnen und Athleten des Climbing Team Germany haben einen Spendenaufruf gestartet. Wie es zu diesem Schritt kam und wie die Hintergründe dazu aussehen, darüber spreche ich heute mit Kletterstar Alex Megos und mit Philipp Abels, Sportdirektor des Deutschen Alpenvereins, im Doppelinterview. Danach wollen wir euch auf den ersten internationalen Tag der Gletscher aufmerksam machen, schauen aus Bergsportperspektive auf den niedrigen Schneestand auf unseren Gletschern und haben zum Schluss noch eine Geschichte für euch, die zeigt, wie wichtig das Miteinander im Bergsport ist. Viel Spaß! Letzte Woche haben einige deutsche Kletterathletinnen und Athleten einen Spendenaufruf auf Instagram gestartet. Mit ihrer privaten Initiative rufen sie dazu auf, das Team zu unterstützen und so einen Beitrag für bessere finanzielle Rahmenbedingungen zu leisten. Aber wie steht es um die Gesamtsituation? Wie sieht die Förderstruktur beim Deutschen Alpenverein aus und welche Schritte braucht es, um die Kletternden besser zu unterstützen? Genau darüber spreche ich heute mit Alex Megos und mit Philipp Abels. Servus ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Gerne, sehr gerne.
Alex, du hast dich letzte Woche mit anderen Athletinnen und Athleten für einen Spendenaufruf eingesetzt. Was hat euch zu diesem Schritt bewegt und wie waren die Reaktionen darauf?
Also es hat uns dazu bewegt, weil dadurch, dass wir kein Budget mehr oder kein erhöhtes Budget bekommen haben und durch die ganze Inflation der letzten Jahre, können wir quasi nicht mehr garantieren, dass alle Athleten zu den Weltcups geschickt werden können, ohne eventuelle Teile selbst finanzieren zu müssen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was dagegen tun, weil wir wollen auch weiterhin allen deutschen Athleten ermöglichen, idealerweise zu allen Weltcups zu kommen, ohne sich das selbst finanzieren zu müssen. Deswegen haben wir eben in Abstimmung mit dem DRV dann den Spendenaufruf gestartet.
Philipp, der Spendenaufruf hat ja für recht viel Aufmerksamkeit gesorgt. Kannst du uns vielleicht kurz aus DRV-Sicht schildern, wo jetzt gerade im Leistungssport die größten Herausforderungen sind und wie es zu dieser Situation gekommen ist?
Schildere ich gerne. Meines Erachtens oder unseres Erachtens gibt es zwei grundsätzliche Herausforderungen im Leistungssport. Das ist einmal die Infrastruktur und die Finanzsituation. Ganz kurz zur Infrastruktur vielleicht zur Einordnung. Im Klettern ist es eben anders als in vielen anderen Sportarten. Wir brauchen einmal die Wand als solche. Wir brauchen aber auch einen sehr spezifischen Routenbau auf dieser Wand, der sich auch immer wieder ändert und der im Leistungssport oder im Spitzensport ganz anders ist als im Freizeit- und Breitensport. Das heißt, eine Nutzung der gleichen Wand sowohl im Leistungssport als auch im Freizeit- und Breitensport ist oftmals sehr problematisch. Im Vergleich, damit man sich das einfach vorstellen kann, ein Schwimmbad 50 Meter Becken ist sowohl für den Olympiaathleten als auch für den Hobbyschwimmer das Gleiche. Da kann innerhalb von 3 Minuten das gleiche Training stattfinden. Das funktioniert so im Klettern nicht und stellt uns einfach vor Herausforderungen. Wir haben gute Kooperationen mit Hallen, mit DRV-Sektionen, finden da immer wieder individuelle Lösungen. Die bedürfen aber jedes Mal Absprachen, das ist aufwendig, das braucht Zeit und immer wieder ein Zugehen von beiden Seiten. Was wir im DRV noch nicht haben, was es in anderen Nationen gibt, ist eben eine allein dem Leistungssport zur Verfügung stehende Trainingshalle, in der wir das ganze Jahr über schalten und walten können, wie wir wollen und regelmäßig und durchgängig leistungssportorientierten Routenbau abbilden können. Das ist das Thema Infrastruktur, kurz angerissen. Der zweite aktuelle Punkt ist eben die finanzielle Herausforderung, die uns aktuell umtreibt. Zum einen bekommen wir als Olympischer Verband keine Bundesförderung mehr und finanzieren unseren gesamten Leistungssport anders als nahezu alle anderen olympischen Verbände in Deutschland allein aus Eigenmitteln. Darüber hinaus und ganz akut haben wir vor allen Dingen mit dem Thema von deutlich gesteigerten Kosten, insbesondere im Reisebereich, zu kämpfen und einem deutlich umfangreicheren und teureren Wettkampfkalender für 2025. Wir haben mehr Wettkämpfe, wir haben teurere Wettkämpfe, die wir beschicken können und müssen. Und zu guter Letzt ist auch der Erfolg unserer Athleten ein Stück weit dieses Jahr unser Verhängnis, wenn man das so sagen will. Dadurch, dass unser Team im vergangenen Jahr sehr erfolgreich war, haben wir als Verband deutlich mehr Quotenplätze für Weltcups und Europacups in diesem Jahr bekommen, die wir grundsätzlich beschicken können, wo wir unsere Athleten hinschicken können. Das bedeutet mehr Startmöglichkeiten, bedeutet aber auch mehr Athleten, für die wir die Wettkämpfe entsprechend finanzieren müssen.
Philipp, du hast ja gerade gesagt, der DRV finanziert den Leistungssport fast ausschließlich aus Eigenmitteln. Wieso gibt es denn keine Bundesförderung mehr und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Planung?
Genau, also die Bundesförderung ist erst, oder andersrum betrachtet, man muss schauen, die Bundesförderung kommt ja letzten Endes aus Steuermitteln vom BMI und das BMI schaut sich die Verbände an und überprüft jetzt sehr vereinfacht gesagt, wie die Finanzsituation der geförderten Verbände ist. Und der DRV ist ein sehr großer, sehr heterogener Verband. Wir haben zum einen den Leistungssport, aber wir haben im Verband ja auch noch ganz viele andere wesentliche Aufgaben, sei das der Breitensport, sei das der Naturschutz, sei das der Hütten- und Wegebau. Das macht uns als Verband sehr groß und sehr stark. Aber natürlich ist es auch so, wir können jetzt nicht die Mittel unbegrenzt hin und her schieben, weil jede Anspruchsgruppe hat natürlich ein Recht darauf, dass die Bedürfnisse bedacht werden und die Mittel sind entsprechend zweckgebunden. Diesen Umstand hat das BMI bei der Prüfung damals, bei der sogenannten Subsidiaritätsprüfung, unseres Erachtens nicht ausreichend berücksichtigt, sondern sie haben sich den DAV im Prinzip angeschaut wie einen reinen Sportverband, der diese ganzen Zusatzaufgaben eben nicht bewältigen muss und der deutlich freier damit in in seinem Mitteleinsatz ist. Und das hat dazu geführt, dass das BMI eben die Förderung eingestellt hat, sehr vereinfacht gesagt, weil der DRV kann es sich ja selber leisten. Und das greift unseres Erachtens zu kurz, weil wenn der DRV sich das alles leisten würde, was eigentlich förderwürdig ist, dann könnte er eben andere wichtige Aufgaben nicht mehr machen. Nichtsdestotrotz ist das die Situation, mit der wir seit 2022 umgehen müssen. Und man muss auch sagen, die Mitteilung hat uns sehr kurzfristig erreicht. Ende 2021 und der Gesamtverband hat wirklich in sehr kurzer Zeit annähernd das gesamte Gap, was weggefallen ist, das war ein wirklich hoher substanzieller Betrag, aufgefangen und aus Eigenmitteln kompensiert und damit auch dazu beigetragen, dass wir trotz der weggefallenen Förderung trotzdem den Leistungssport weiterentwickeln konnten. Wir mussten nicht irgendwie stagnieren oder und zurückfahren. Letzten Endes ja auch durchaus erfolgreich. Wir hatten letztes Jahr drei Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Paris. Aber es ist eben alles Eigenmittel. Es sind alles letzten Endes Mittel unserer Mitglieder.
Wie erlebt ihr AthletInnen denn die aktuelle Situation? Merkt ihr schon Veränderungen, seit 2022 die Förderungen weggefallen sind?
Ja, seit 2022 gab es auf jeden Fall Veränderungen. Also auch im Vorfeld von Tokio waren wir mehr in der Lage, Trainingsmaßnahmen durchzuführen als Verband. Da hat man schon auch gesehen, dass wir mehr Förderung hatten. Und als das dann weggefallen ist, gab es schon überall aus unserer Sicht natürlich auch Budgetkürzungen. Also wir konnten gewisse Maßnahmen nicht mehr durchführen. Aber was der Philipp auch schon angesprochen hat, das hat sich halt auch im Bereich Routenbau ganz stark ausgewirkt. Wir konnten früher öfter mal unabhängige Routenbauer finanzieren, um uns Wettkampfpole zu schrauben. Und das ist ja letztendlich das Wichtige für den Wettkampfsport. Und das konnten wir jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so durchführen, wie es davor der Fall war.
Philipp, die Entscheidung, die Startplätze leistungsbasiert zu verteilen, war mit Sicherheit nicht einfach. Wie seid ihr denn auf dieses Modell gekommen und warum habt ihr euch für keine andere Option entschieden?
Ja, das war keine leichte Entscheidung. Das kann man schon mal voranschieben. Das ist uns tatsächlich auch schwer gefallen. Wir haben da lange Zeit über die verschiedenen Varianten diskutiert, die verschiedenen Möglichkeiten. Letzten Endes ist es ganz konkret so, wir haben für 2025 das gleiche Budget, was wir auch im Vorjahr hatten. Also es gab keine Kürzungen, die Kosten sind aber deutlich höher geworden. Das hatte ich eben schon dargestellt. Und das hat natürlich zu der Frage geführt, wie regeln wir die Beschickung? Wir haben uns durchgerechnet, wenn wir alle Plätze, die wir haben, die wir an Quotenplätze beschicken können, beschicken und über den Verband finanzieren. Was kostet das? Das kann man relativ konkret herleiten, weil wir ziemlich genau wissen, was kostet uns ein Start in Übersee, was kostet uns ein Start in Europa. Und das in Abgleich gebracht mit dem zur Verfügung stehenden Beschickungsbudget. Und dann ist einfach schnell deutlich geworden, die Realkosten liegen deutlich über dem Beschickungsbudget. Letzten Endes müssen auch wir wirtschaftlich und seriös planen und einfach so die Beschickung dann zu planen. Mit dem Wissen, dass am Ende ein großes Minus hervorgeht, das können wir nicht machen, das können wir nicht verantworten. Also gab es letzten Endes zwei Optionen. Wir planen so, dass wir alles finanzieren können. Das hätte bedeutet, dass wir nur einen Anteil der Quotenplätze beschicken können. Das heißt, nur unsere leistungsstärksten Athleten hätten wir international, insbesondere im Weltcup-Bereich, einsetzen und nominieren können. Und einen großen Teil der Quotenplätze, die uns als Verband erstmal prinzipiell zur Verfügung stehen, die hätten wir leer lassen müssen, unbesetzt lassen müssen. Die zweite Option war eben das Gegenteil. Wir schicken alle Quotenplätze, müssen dann aber rausrechnen, wie viele dieser Plätze können wir finanzieren. Das wären letzten Endes die gleichen gewesen wie in der ersten Variante. Und die Plätze, die wir nicht finanzieren können, die müssen dann aus Eigenmitteln, aus Selbstkosten der Athleten finanziert werden. Wir haben beides lange abgewogen. Letzten Endes sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass die zweite Variante mit einer kompletten Beschickung, mit einer kompletten Nominierung wahrscheinlich für die meisten das bessere Angebot ist. Auch weil es uns einfach wichtig ist, möglichst vielen Sportlern die Möglichkeit zu geben, international zu starten. Ja, und insofern glaube ich, dass das schon im Rahmen der Umstände, die wir jetzt auch erstmal kurzfristig nicht ändern können, eine gute Entscheidung ist. Und was uns wichtig war, es ist klar, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Welche Athleten bekommen jetzt die finanzierten Plätze? Welche Athleten bekommen sie nicht? Deswegen war uns klar, dass es auf jeden Fall ein transparentes und objektive Systematik benötigt, um da einfach Klarheit zu schaffen, auch für die Athleten, wie das entsprechend aufgeteilt wird. Wir haben für 2025 unsere Nominierungskriterien angepasst und auf unserer Website veröffentlicht, für jedermann einsehbar. Dort ist auch genau geregelt, nach welcher Systematik das verbandsinterne Ranking erstellt wird. Uns war dabei wichtig, dass es für jeden Athleten auch die Möglichkeit von Streichergebnissen gibt. Das heißt, wir haben drei Ereignisse, die jeweils in das Ranking eingehen. Davon werden jeweils die besten zwei gewertet. Auch im Fall von Krankheit, von Verletzungen haben wir Regelungen getroffen, dass es da entsprechend Rechensystematiken gibt, die das berücksichtigen. Und letzten Endes bin ich davon überzeugt, dass wir mit der Unterstützung der Bundestrainer eine Systematik erarbeitet haben, die bestmöglich ist. Klar ist auch, die ist nicht perfekt. Und ich bin sicher, dass uns im Laufe der Saison immer wieder Stellen und Dinge auffallen werden, die man noch optimieren muss. Das werden wir tun. Das werden wir fürs nächste Jahr dann auch nochmal ob verbessern und anpassen. Aber für den Stand jetzt denke ich, hoffe ich, dass wir damit eine gute und nachvollziehbare Systematik geschaffen haben.
Ja, das denke ich auch. Also vor allem, es war auch wichtig, glaube ich, für die Athleten, dass wir so viel bestücken wie möglich, weil wenn wir natürlich nur wieder einen Teil der Athleten zu den Weltcups schicken, kriegen wir wieder für nächstes Jahr ein Problem, weil wir auch dieses Jahr quasi die Quotenplätze für nächstes Jahr rausklettern müssen. Und wenn wir natürlich weniger Athleten schicken, dann haben wir womöglich dann nächstes Jahr wieder Probleme mit den Quotenplätzen. Deswegen glaube ich schon, dass das wahrscheinlich die beste Alternative, die beste Lösung war.
Alex, du hast da ja mit Sicherheit auch einen ganz guten internationalen Einblick. Wie sieht's denn da bei den anderen Teams aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus Nationen, die haben mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als wir, aber es gibt auch andere Nationen, die haben deutlich weniger finanzielle Mittel als wir. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei den Amerikanern im Vorfeld von Olympia wurden nur dem Olympiateam selber die Weltcups finanziert, alle anderen mussten selber finanzieren. Und ich glaube, bei den Briten ist es ähnlich. Das heißt, wir stehen sicher nicht schlecht da finanziell im Vergleich zu anderen Nationen.
Was glaubst du denn, welche Schritte braucht's, um das internationale Niveau weiter aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar auszubauen?
Aber wenn wir international mitmischen wollen, brauchen wir über kurz oder lang wahrscheinlich mehr Förderung, weil der Klettersport, vor allem im Bouldern, aber auch im Lead, lebt wirklich davon, dass der Routenbau ja weltcuptauglich ist. Und das schaffen wir nur, indem wir irgendwann entweder ein eigenes Leistungszentrum haben, um dann bewerkstelligen zu können, dass wir dort auf hohem Niveau schrauben können und dass Athleten dann auch in Ruhe dort trainieren können. Andere Option ist natürlich aber auch wieder nur durch finanzielle Mittel, sich so mit DRV-Hallen, mit Privathallen zu arrangieren, dass wir auch so den optimalen Routenbau dann bekommen können. Aber man sieht's zumindest in Frankreich, da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Die haben ein Landesleistungszentrum oder ein Bundesleistungszentrum, wo wirklich ausschließlich nur Wettkampfathleten des Teams trainieren können. Die kriegen rund um die Uhr das ganze Jahr lang Wettkampfboulder geschraubt. Und die Ergebnisse sieht man jetzt. Also es kommen sehr, sehr viele französische Athleten nach, die wirklich sehr, sehr fit sind und im Weltcup vorne mitmischen können. Ich denke, wenn wir das machen wollen, brauchen wir wahrscheinlich ähnliche Strukturen.
Philipp, im Leistungssport in Deutschland gibt es ja neben den Spitzenverbänden auch noch andere Akteure. Kannst du ganz kurz darstellen, welche Kooperationen und welche Unterstützungsmöglichkeiten es da noch für Athletinnen und Athleten gibt?
Wie du schon sagtest, es gibt eine ganze Menge an Partnern. Deswegen würde ich nur ein paar beispielhaft rausstellen, falls ich jetzt jemanden nicht nenne. dann ist es einfach der Zeit des Interviews geschuldet. Aber ganz zuvorderst sind vor allen Dingen für uns und für die Athleten als wichtiger Partner die Bundeswehr zu nennen, die über die Sportförderplätze den Athleten ein sicheres Auskommen ermöglicht und eben die Möglichkeit, Leistungssport auf Vollzeit, auf Profiniveau betreiben zu können und auch eine Absicherung schafft. Ähnlich ist die Bayerische Landespolizei, mit der wir als DRV eine sehr gute Kooperation haben, die auch das Thema duale Karriere in Form einer Ausbildung parallel zum Hochleistungssport den Athleten ermöglicht. Dann haben wir die Deutsche Sporthilfe, die unsere Athleten finanziell unterstützt, aber auch im Bereich dualer Karriere gibt es da Angebote, Zuschüsse zum Studium, Hilfe bei Schule, bei Nachhilfe. Das sind auch teilweise einfach kleine Bausteine, die aber für die Athleten individuell einen großen Wert haben. Wir nutzen das System der Olympiastützpunkte. Zumindest an den Standorten, wo wir auch unsere Bundesstützpunkte haben, haben wir sehr gute Kooperationen mit den Olympiastützpunkten, sodass unsere Athleten da die gesamten Rahmenbedingungen des Leistungssportsystems Deutschlands, also sei das Physiotherapie, sportmedizinische Betreuung, Krafttraining, Karriereberatung, Laufbahnberatung, all das an den Olympiastützpunkten in Anspruch nehmen können. Das sind erstmal so die großen Player auf Bundesebene. Auch auf Landesebene gibt es viele gut funktionierende Kooperationen zwischen Spitzensport und dem DAV, zwischen Spitzensport und den Landesverbänden des DAVs. Die jetzt alle hier aufzuführen, würde etwas zu umfangreich werden in Anbetracht der Landesverbände, die wir haben. Das ist auch in jedem Land nochmal unterschiedlich, ist aber für die Athleten, die da vor Ort sind, eben auch nochmal ein relevanter Partner und eine große Unterstützung einfach.
Alex, jetzt vielleicht abschließend noch, was würdest du dir denn für den deutschen Klettersport wünschen?
Ich würde mir wünschen natürlich, dass wir letztendlich die finanziellen Mittel auch zur Verfügung gestellt bekommen, die wir uns wünschen und dass auch andere sehen, wie cool Leistungssport ist, so was wir den Menschen ja auch zurückgeben können, weil es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle komische, verkrampfte Leistungssportler sind, die einen Schuss haben, sondern wir brennen halt für unseren Sport und wir haben richtig Lust, auf einer weltweiten Bühne, auf einer internationalen Bühne Deutschland präsentieren zu können und zu dürfen. Und wenn wir das natürlich professioneller machen könnten, wäre das natürlich für uns super cool.
Vielen Dank euch beiden. Danke, dass wir das Thema so gut beleuchtet haben heute. Wir wünschen allen Beteiligten alles Gute. Wenn ihr dem Spendenaufruf nachkommen wollt, dann schaut doch in unsere Shownotes. Dort haben wir euch das Bankkonto aufgeführt. Alle Spenden gehen natürlich ausschließlich und vollumfänglich an die Athletinnen und Athleten des DAV-Nationalkaders. Wir sagen Danke. Morgen, am 21. März, ist der erste internationale Tag der Gletscher. Das auch noch im Jahr der Gletscher und all das soll Aufmerksamkeit bringen, denn der Gletscherrückgang ist nicht nur für uns Bergbegeisterte ein riesengroßes Problem, sondern für die gesamte Menschheit. Weltweit speichert das Eis zum Beispiel 70% aller Süßwasserreserven. In den Alpen, wo die Durchschnittstemperaturen besonders stark steigen, sind die Prognosen für unsere Gletscher verheerend. Der aktuelle ÖAV-Gletscherbericht zeigt das Ausmaß. Von 90 vermessenen Gletschern ziehen sich 87 zurück. Nur drei sind in ihrer Länge gleich geblieben. Prognosen zeigen, dass die Gletscher in den Ostalpen bis zum Ende des Jahrhunderts vollständig abgeschmolzen sein werden. Selbst wenn die Menschheit jetzt endlich einmal anfangen würde, ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, ist das nicht mehr aufzuhalten. Wie wir mit dem Schmelzen der Gletscher umgehen, ist eine Frage, der sich Harry Putz in seinem aktuellen Film angenommen hat. Schützen wir, was noch zu schützen ist, oder nutzen wir sie, solange es noch geht? Der Film Requiem in Weiß, das würdelose Sterben unserer Gletscher, ist aktuell übrigens auf Premierentour und macht auch nächsten Freitag am 28. März in München Halt. Wie ihr an Tickets für die Premiere kommen könnt, das erfahrt ihr in unseren Shownotes. Apropos Gletscher, das Frühjahr ist ja bekanntlich die beste Zeit für Skihochtouren. In diesem Jahr sieht es allerdings ein wenig anders aus. Beinahe täglich erreichen uns Berichte über Spaltenstürze. Normalerweise sind die Gletscher um diese Jahreszeit stark eingeschneit. In diesem Winter ist die Schneelage stark unterdurchschnittlich. Dazu kommt, dass durch langanhaltende Schönwetterperioden die Schneedecke bis zum Gletschereis aufbauend umgewandelt ist. Dieser Zuckerschnee, der dann entsteht, ist leider nicht stabil. Bergsteigende können relativ leicht durchbrechen. Deshalb unser Aufruf: Seid schlau und geht am Seil. Das gilt unter Umständen übrigens auch für die Abfahrt. Dazu empfehlen wir euch wie immer, eure Tourenplanung sorgfältig anzugehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf unseren aktuellen Beitrag zum Thema auf alpenverein.de. Diese Geschichte stärkt mal wieder den Glauben an unsere schöne Bergsport-Community. Am Sonntag rettete eine Gruppe von Hüttengästen einen verletzten Skitourengeher nach einem Lawinenabgang im Ötztal. Schlechtwetter und Lawinengefahr hatten dazu geführt, dass die Bergrettung den Aufstieg zur nahegelegenen Martin-Busch-Hütte nicht antreten konnten, um dem Verletzten zu Hilfe zu eilen. Der Hüttenwirt stellte daraufhin kurzerhand ein freiwilliges Rettungskommando aus erfahrenen Bergsteigenden zusammen. Zusammen stiegen sie zu dem Skitourengeher auf und brachten ihn zur Hütte, wo der Mann wohlbehalten die Nacht verbringen konnte. Die Reaktionen unter dem Infopost des ORF Tirol feiern die Rettungsgruppe und loben diese unglaubliche Bergkameradschaft. Wir sehen das genauso und wünschen uns auch künftig so viel Zusammenhalt. Damit sind wir für heute schon wieder am Ende angekommen. Ihr kennt das Spiel. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann sehen und hören wir uns auch nächste Woche wieder. Wir wünschen euch schon mal ein schönes und sicheres Bergwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.